gerade bei so ja fast schon populistischen Forderungen wie die Aberkennung einer Staatsbürgerschaft klingt das auf den ersten Blick für manche sehr gut. Aber wenn man dann mal weiterdenkt, mit Juristen drüber redet, sagen die, nee, das geht überhaupt nicht, weil XYZ, also die Realität ist oft so kompliziert, dass diese einfachen Antworten oder diese vermeintlich einfachen Antworten gar nicht so leicht funktionieren.
Mahlzeit.
Die Wahlen rücken immer näher und darauf bereiten sich die Parteien schon länger vor. Dafür müssen sie unter anderem Wahlprogramme erstellen. Und genau darum soll es heute gehen. Mein Name ist Yasemin und ich spreche heute mit Luisa Süß genau darüber. Herzlich willkommen, Luisa. Schön, dass es geklappt hat. Sogar in Bottrop vor Ort heute. Du beschäftigst dich ja viel damit in deiner Arbeit als Politikwissenschaftlerin, oder?
Auf jeden Fall. Also Wahlprogramme oder generell politische Inhalte sind sehr, sehr wichtig. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Uni in Bochum und arbeite da eigentlich eher zur Kommunalpolitik. Aber natürlich sind auch politische Inhalte dort sehr wichtig und deshalb begleitet mich das eigentlich schon länger, diese Frage.
Ja, zumal es ja auch auf der kommunalen Ebene ja auch Wahlplakate und Wahlkampf gibt. Willst du da vielleicht einmal ganz kurz zu Beginn erklären, was überhaupt ein Wahlprogramm ist und welche Funktion das auch hat?
Gerne, klar. Also in Wahlprogrammen schreiben eigentlich Parteien auf, was sie umsetzen möchten. Also ihre Schwerpunkte, ihre Ideen, aber auch schon zum Teil politische Mechanismen und Vorhaben. Also nicht nur, wir möchten uns mit Thema XY beschäftigen, sondern auch, wie ein Ziel erreicht werden soll. Aber ganz genau wird es oft auch nicht. Also vieles ist schwammig. Also wir sehen in den Wahlprogrammen eine große Bandbreite. Und zum einen ist es eigentlich eine Orientierung an den Wählerinnen und Wählern. Also wer ist eigentlich unsere Zielgruppe und wie können wir die erreichen? Was könnte denen gefallen? Wie können die von unserer Politik profitieren? Aber eine weitere Funktion, nicht nur die Orientierung der Wählerinnen und Wähler, wen sie am Ende wählen sollen, ist aber auch die Vorbereitung auf die nächste Koalition. Mhm. Also das ist quasi, die Parteien schreiben jetzt schon in ihr Programm, was sie später umsetzen möchten. Und das können sie meistens ja nicht alleine und brauchen eine Koalition. Also diese Koalitionsverträge werden mit den Wahlprogrammen eigentlich schon ein bisschen mit vorbereitet.
Ja, das heißt also, dass die Parteien dann jetzt schon sozusagen in ihren Themen, in den Programmen die Schwerpunkte setzen mit dem Hintergedanke, okay, mit welcher Partei oder welche Partei hat ähnliche Ideen und wie könnte das zusammenpassen sozusagen?
Auch. Also okay. Die Parteien verfolgen ja eigentlich unterschiedliche Strategien. Manche sagen, wir wollen besonders sein, wir wollen uns von den anderen abgrenzen, deshalb schreiben wir das Programm so, wie wir es möchten. Und auf der anderen Seite sagen auch manche Parteien, okay, vielleicht ist, also Beispiel jetzt SPD, die SPD könnte sagen, die Chance, dass wir mit der CDU koalieren, wieder eine große Koalition machen, ist relativ hoch. Deshalb gehen wir vielleicht in unserer Sozialpolitik ja schon in eine Ecke, die der CDU gefallen könnte. Und wenn man die Aussagen von Rolf Mützenich in den letzten Wochen verfolgt hat, hört sich das ja auch inhaltlich sehr danach an.
Ja, total. Vielleicht auch nochmal zu dem ganzen Entstehungsprozess, hast du auch eben schon kurz angesprochen. Wer erstellt eigentlich diese Wahlprogramme?
Also das ist auch wieder je nach Partei ziemlich unterschiedlich. Die meisten Parteien haben so Programmkommissionen oder Programmausschüsse. Und dort gibt es quasi von den Spitzenpolitikern, aus den Parteizentralen oder aus anderen Strukturen innerhalb der Partei Vertreterinnen und Vertreter, die dort das machen. Aber manche Parteien haben zusätzlich noch so Mitbestimmungs- oder Mitbeteiligungs-Tools oder Projekte, zum Beispiel Online-Tools. Weil wir haben ja in Deutschland eigentlich immer noch die Tradition der Volksparteien, auch wenn die nicht mehr so stark sind wie früher, dass die Mitglieder auch mitbestimmen können. Und momentan ist es so, dass eben noch nicht alle Parteiprogramme beschlossen sind. Also die werden ja durch die Parteitage dann nochmal beschlossen und wegen der vorgezogenen Bundestagswahl gab es da jetzt ein paar Probleme. Aber so funktioniert es ganz gut. Und da gibt es auch unterschiedliche Traditionen. Beispielsweise die Grünen sind sehr basisdemokratisch schon seit vielen Jahrzehnten, während jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht mit einer sehr starken Vorsitzenden dann eben auch eine andere Tradition hat. Also die Parteien machen das zum Teil auch unterschiedlich.
Total interessant. Also es ist ja jetzt auch so, wie du eben gesagt hast, die Bundestagswahlen wurden vorgezogen. Das hat gerade auch die kleinen Parteien vor große Herausforderungen gestellt, weil klar, eine SPD und eine CDU muss es natürlich auch erstmal ihr Wahlprogramm erstellen. Aber zum Beispiel BSW, für die ist es ja in dieser kurzen Zeit wahrscheinlich sehr schwierig gewesen, oder?
Genau, und die haben auch eben nicht diese Unterstützungsstruktur, nenne ich sie jetzt einfach mal, wie das Willy-Brandt-Haus oder das Konrad-Adenauer-Haus, wo Leute seit vielen Jahren hauptberuflich für die Partei arbeiten, sondern diese Partei ist noch sehr neu. man kann gar nicht so leicht Mitglied werden. Also die haben auch gar nicht so viele Mitglieder und die Struktur, wie die Partei eigentlich politische Inhalte formuliert, ist sehr unterschiedlich.
Du hast auch schon gesagt, dass natürlich bei der Formulierung von den Wahlprogrammen auch die Wähler mit einbezogen werden. Das heißt ganz konkret jetzt auch für alle, die uns zuhören, dass wenn euch zum Beispiel jetzt die Schule besonders interessiert oder Bildung, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, an unserer Schule gibt es nicht so viele iPads oder sonstiges, dann sollte es eigentlich der Anspruch von den Parteien auch sein, eure Wünsche, eure Ideen, eure Realitäten mit einzubeziehen in deren Programme. Kannst du da vielleicht auch noch mal kurz sagen, inwiefern genau diese Bedürfnisse bei der Formulierung dann von den Wahlprogrammen berücksichtigt werden?
Also da ist ja viel so ein Blick in die Glaskugel, sag ich mal.
Ja.
Also die Parteien haben auf der einen Seite ihre Stammwählerinnen und Stammwähler, die sie eigentlich immer relativ leicht, sag ich mal, bespielen können und auch ein Wählerpotenzial, also Leute, die sie mit den richtigen Inhalten vielleicht überzeugen können, das Kreuz für sie zu machen. Mhm. Und vieles ist einfach eine Vorstellung, wie könnte oder was könnte den Leuten gefallen oder auch wie können wir das Leben von Menschen einer bestimmten Gruppe verbessern, Schülerinnen und Schüler, junge Erwachsene, auch gerade diejenigen, die eigentlich die letzten Jahre, gerade die Corona-Jahre, echt Probleme hatten, weil sie einfach durch diese Corona-Jahre sehr, sehr stark auch benachteiligt wurden. Und das ist so eine Vorstellung, was könnte denen gefallen. Weil mit den Wahlprogrammen machen sie ja Werbung bei diesen Gruppen.
Das ist total wichtig, dass du das nochmal erklärst, weil es ist ja auch so, dass man sich immer wieder hervorrufen muss, dass diese Wahlprogramme in erster Linie Werbung sind. Ne? Also das ist ja in dem Sinne, setzen die Parteien natürlich Schwerpunkte, die sie gerne umsetzen möchten. Da ist dann immer die ganz große Frage, die man vielleicht auch nicht so einfach beantworten kann. Aber man fragt sich ja natürlich dann irgendwie, werden diese Punkte im Wahlprogramm dann auch wirklich umgesetzt?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, gerade die letzten 3,5 Jahre mit der Ampelkoalition haben wir gesehen, dass das eigentlich gar nicht so leicht ist, weil man braucht eine Mehrheit für die Vorhaben und man kann alles in den Koalitionsvertrag reinschreiben, man kann sich auf Sachen einigen, aber am Ende muss es auch umgesetzt werden. Am Ende muss es dann eine Mehrheit im Parlament geben, die dieses Vorhaben nach vorne bringt. Und wenn es das nicht gibt, weil beispielsweise die FDP sich dann doch querstellt und sagt, nee, das ist mir jetzt klimapolitisch doch zu viel, die Wirtschaft, der Markt wird zu sehr eingeschränkt, da machen wir jetzt doch nicht mit, dann ist es natürlich eine schwierige Sache. Also in den Wahlprogrammen steht das eine, im Koalitionsvertrag danach nochmal was anderes und was am Ende umgesetzt wird, hängt dann immer von den Mehrheiten ab.
Ja, da ist es ja dann auch oft so, dass in der Gesellschaft oder die Menschen sind ja häufig super sauer darauf und sagen so, ja, wie kann das sein? Im Wahlkampf wurde uns das und das und das versprochen und am Ende haben wir gefühlt nichts. Da muss man auch immer aufpassen, weil es ist ja häufig so, dass es auch so eine gefühlte Wahrheit ist, die auch viel von Emotionen gesteuert ist, wo es bestimmt auch berechtigte Punkte gibt. Aber du sagst ja dann gerade nochmal, dass es natürlich nicht nur die Parteien alleine entscheiden, weil es ja eben eine Mehrheit braucht im Bundestag und weil es ja auch bestimmte Gesetze gibt, an die sich die Parteien und die Politiker auch halten müssen. Also es ist ja schwierig, zum Beispiel jetzt fällt mir gerade die CDU ein, wo es jetzt auch in der Debatte ist, dass sie halt sagen, dass Menschen, die straffällig werden, zum Beispiel, dass ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Das ist ja erstmal auch ein Punkt, wo man sich fragen muss, geht das überhaupt rechtlich? So, und natürlich findet das Zustimmung in vielen Teilen der Bevölkerung. Die Frage ist ja dann immer, inwiefern kann man das umsetzen? Würdest du auch sagen, dass das sowas ist, was die Parteien im Endeffekt dann auch daran hindert, Sachen umzusetzen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Sinn oder der Sinn des Grundgesetzes. Das ist ja der Sinn, wie unser politisches System aufgebaut ist, dass nicht ja, jeder alles entscheiden kann oder wenige viel entscheiden können. Und in der Wissenschaft sprechen wir gerne von Verflechtung, also von der Politikverflechtung im politischen System der BRD. Ich glaube, das wissen viele noch aus der Schule oder aus irgendwelchen anderen Kontexten, dass eben die Kommunalpolitik und die Landespolitik und die Bundes- und die EU-Politik sehr nah aneinander hängen. Also man kann selten Dinge allein entscheiden. Es gibt immer irgendwelche Verflechtungen. Und das ist wichtig, da auch zu gucken, was kann man entscheiden. Und gerade bei so ja fast schon populistischen Forderungen wie die Aberkennung einer Staatsbürgerschaft, klingt das auf den ersten Blick für manche sehr gut, aber für, wenn man dann mal weiterdenkt, mit Juristen drüber redet, sagen die, nee, das geht überhaupt nicht, weil XYZ, also die Realität ist oft so kompliziert, dass diese einfachen Antworten oder diese vermeintlich einfachen Antworten gar nicht so leicht funktionieren.
Ja, total. Gerade jetzt im Wahlkampf spielen die sozialen Medien ja eine super große Rolle. Also gerade Instagram, aber auch TikTok. Da ist es ja super einfach, gerade diese Werbung, die Verbreitung von Ideen von Parteien zu verteilen. Welche Rolle spielt das genau, würdest du sagen?
Also ich glaube, soziale Medien sind super wichtig im Wahlkampf gerade für die Vermittlung von Inhalten, damit Leute überhaupt informiert werden, was möchte denn jetzt Partei A, was möchte Partei B, aber auch um, ich sag mal, Politikerinnen und Politikern auch eine Plattform zu geben, um zu wirken. Und gerade nach der Europawahl hatten wir ja ganz, ganz viele Diskussionen über Politik und TikTok und gerade die AfD war da ja auch ziemlich stark und Maximilian Krahl, Spitzenkandidat, war da sehr stark und hat auch sehr polarisiert. Und ich denke, das wird zunehmend wichtiger. Nur ich sehe hier eine Gefahr, dass durch diese Verkürzung der Diskussion, Verkürzung der Argumente und auch die Reduzierung von Debattenbeiträgen auf ein paar Sekunden, weil die TikTok-Videos sind ja oft sehr kurz, dass es da auch gefährlich wird, weil die Realität ist kompliziert. Und oft muss man eben nochmal schauen, welche Sachen davon noch irgendwie betroffen sind. Und das geht halt nicht in einem 80-sekündigen TikTok-Video.
Ja, total. Und da ist ja auch die Gefahr, ich kenne es selbst, auf meiner For You-Page auf TikTok ist ja ganz oft ist auch so, dass da KI-Videos eingesetzt werden, wo vermeintlich Politiker sprechen, obwohl die das gar nicht sind. Und das ist mittlerweile so gut, dass man kaum noch erkennen kann, was überhaupt echt ist und was nicht. Und das ist ja auch nochmal so eine ganz krasse Gefahr, die ja auch gerade mit Desinformation vor den Wahlen auf TikTok insbesondere so zunimmt. Aber ja, hast du ja auch schon angesprochen, dass man da einfach super vorsichtig sein muss und im besten Fall dann einfach nochmal selbst recherchieren müsste, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, weil man eben auf TikTok schnell weiter scrollt und diese Worte oder Bilder, die man dann da sieht, bleiben halt trotzdem im Kopf und können durchaus, würde ich mal sagen, durchaus die Wahlentscheidung am Ende auch beeinflussen. Oder wie würdest du das beurteilen?
Auf jeden Fall. Und das sehen wir auch in anderen Ländern schon länger. Also in Rumänien war ja gerade eine Wahl, eine ziemlich große Wahl. Und dann haben wir auch Desinformationskampagnen gesehen, vor allem aus Russland. Die Wahl in den USA war ja auch, also die Präsidentschaftswahl war ja auch sehr stark durch Desinformationskampagnen gegen Kamala Harris dominiert oder beeinflusst zumindest. Und man muss halt immer erstmal gucken, wo kommt die Information her. Und ich glaube, das beste Mittel ist einfach der gesunde Menschenverstand. Ist das jetzt logisch? Ist das plausibel? Und wenn jetzt irgendwie ein AfD-Account ein Video über Robert Habeck postet, würde ich mir halt denken, naja, die Chance, dass er das jetzt wirklich gesagt hat, kann man ja nochmal kritisch hinterfragen.
Ja, total wichtig. Wir haben ja jetzt auch schon über die CDU gesprochen, auch über Inhalte, die sehr, sehr konservativ sind. Und man sieht auch bei der SPD zum Beispiel jetzt in der Wahlkampagne, dass es auf jeden Fall unüblich ist für die SPD. Da gab es auch auf Instagram diese Wahlkampagne, wo so eine Deutschlandflagge im Hintergrund war und dann zum Beispiel Boris Pistorius mit einem Gewehr und dann, ja, wir kämpfen für euer Deutschland. Das war für mich persönlich erstmal ziemlich erschreckend, sowas von der SPD zu sehen. Aber man sieht ja schon, dass so fast alle Parteien ziemlich also auf diesen Wagen aufspringen. Würdest du sagen, gibt es so einen Trend innerhalb der Parteien zu zunehmend ähnlichen Programminhalten?
Das kann ich jetzt so aus dem Bauch raus nicht quantifizieren. Also ich kann da jetzt nichts Seriöses, Wissenschaftliches zu sagen. Aber eine Beobachtung, die ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, ist, dass eine Partei hat ja immer unterschiedliche Strömungen. Und je nachdem, welche Strömung gerade ein bisschen dominanter ist, welche Person aus welcher Strömung gerade irgendwie eine Spitzenfunktion hat als Parteivorsitzender, als Generalsekretär, als Fraktionsvorsitzender, gibt es auch mal einen Einfluss in die Partei zurück. Und wenn dann jetzt eher jemand von einem konservativeren Flügel ist oder aus einer konservativeren Strömung, dann beeinflusst das natürlich auch die Art und Weise, wie die Kampagnen gemacht werden. Und es gibt ja schon länger so dieses Narrativ, die Parteien sind ja alle gleich und man weiß ja gar nicht mehr, wen man wählen soll und das ist ja alles so ein Einheitsbrei, aber ich glaube eigentlich eher in den letzten Jahren hat man gemerkt, dass es eben doch Unterschiede gibt, gerade bei den großen Zukunftsfragen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall und da ist es auch immer wieder wichtig, glaube ich, sich nochmal selbst zu informieren, was die Parteien eigentlich auch in ihre Programme schreiben. Was würdest du sagen? Man beobachtet ja jetzt schon, dass zum Beispiel gerade auch die Grünen oder auch die SPD in ihrem Wahlprogramm großen Fokus auf Wirtschaft. Das ist ein super großes Thema jetzt bei den Neuwahlen. Was würdest du sagen, waren jetzt vielleicht in den vergangenen Monaten so zentrale Ereignisse oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die diesen Inhalt in den Wahlprogrammen beeinflussen?
Also das sind verschiedene Elemente, die da zusammenkommen. Also das eine sind auf jeden Fall Ereignisse. Also dass es der deutschen Wirtschaft nicht so gut geht, haben ja schon viele mitbekommen. Gerade die Automobilindustrie und auch die Zulieferer geht es nicht so gut. Und das ist eben ein großer Teil der deutschen Wirtschaft. Und also die Realität hat da einen Einfluss drauf auf die Wahlprogramme. Also was ist gerade wichtig, worüber reden die Leute, aber auch welche Argumente werden von den politischen Gegnern jetzt in Anführungszeichen werden eingebracht. Wenn jetzt die FDP zum Beispiel die ganze Regierung platzen lässt und danach sagt, die anderen haben ja gar keine Antworten auf die Wirtschaft gehabt. Natürlich müssen dann Grüne und SPD darauf antworten, weil sonst liegt ja der Ball quasi im Spielfeld der FDP und die haben jetzt Schuss aufs Tor. Und von daher, das hängt halt immer alles zusammen. Und das ist, ja, man spricht da gerne von einem Diskurs, also einer größeren politischen Debatte, die jetzt nicht nur eine kleine Diskussion am Küchentisch ist, sondern eben länger anhält. Und die Argumente, die dort eingespeist werden, sind sehr wichtig. Und natürlich müssen die Parteien auch darauf reagieren. Und eben diese Ereignisse aus der Realität sind da wichtig.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Programme durchgelesen. Und es ist ja schon so, dass die meisten Programme häufig sehr kompliziert formuliert sind. Und die haben alle auch einen Umfang von 80 bis 100 Seiten. Was würdest du sagen, für wen sind die Programme eigentlich am Ende dann geschrieben?
Ja, auch eine gute Frage. Also ich habe ja eben schon gesagt, die Realität ist kompliziert und auch Politik ist sehr, sehr kompliziert. Und ich glaube, manche Parteien möchten eben diese... ja, innerhalb dieses komplizierten Rahmens einfach viele Antworten geben und wägen dann auch manchmal so ein bisschen Sachen gegeneinander ab. Und man hat ja selten so Bullet Points, wo drin steht, das sind jetzt unsere Top Ten. Das hat man dann vielleicht später in den Flyern, aber im Wahlprogramm ist es umfangreicher geschrieben. Und ich glaube, gar nicht so viele Leute machen sich die Mühe, die du dir jetzt gemacht hast, und lesen die Programme. Aber trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Element. Und ich glaube, viele Politikerinnen und Politiker haben einfach tagtäglich mit diesen Begriffen zu tun, die... ja, kennen das. Die müssen da nicht nochmal erklären, was sie jetzt mit den einzelnen Vorhaben meinen, sondern denen ist es bekannt und deshalb hinterfragen die das vielleicht nicht mehr so sehr. Und vielleicht an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal Kontakt mit PolitikerInnen habt, fragt die einfach. Also die meisten können das auch wirklich gut erklären. Vielleicht macht ihr mal eine Fahrt in den Landtag oder in den Bundestag mit eurer Schule. Das ist echt etwas, wo man einfach frei fragen kann, was bedeutet denn jetzt das? Ich verstehe das noch nicht. Die können da noch gut drauf antworten. Und viele Parteien bieten auch ihr Wahlprogramm in einfacher oder in leichter Sprache an. Und das ist dann vielleicht auch nochmal ein Zugang, um das Ganze ein bisschen niedrigschwelliger sich auch anzuschauen.
Ja, das sind auf jeden Fall super Tipps auch für euch. Und das ist auch gar nicht so selten, dass Schulklassen auch den Bundestag besuchen. Und so wie ich das jetzt beobachte, haben Politiker auch sehr oft Lust darauf, einfach ins Gespräch zu kommen mit jungen Menschen. Es ist ja aber auch so, dass es zum Beispiel so Helftools gibt für Menschen, die noch nicht wissen, hey, wen soll ich eigentlich wählen? Da gibt es zum Beispiel den Wahlomaten. Der kommt jetzt am 6. Februar kommt er raus. Das ist so ein Tool, wo ihr zum Beispiel mehrere Fragen beantwortet und am Ende gibt euch dieser Wahlomat eine Empfehlung, ganz wichtig, nur eine Empfehlung, welche Partei eher zu euch passt, welche nicht so. Und da stellt sich ja natürlich dann auch die Frage, bei so einem langen Wahlprogramm, und es bleibt ja nicht nur bei einem, das heißt, ich muss ja dann eigentlich mehrere Programme lesen, um mich entscheiden zu müssen, wen wähle ich. Was würdest du sagen, ist das wirklich so, dass ich jedes Wahlprogramm lesen muss oder tut es da auch der Wahlomat?
Also ich selbst lese nicht mal alle Wahlprogramme, ja, um das jetzt so ehrlich zuzugeben. Ich finde den Wahlomat eigentlich ein gutes Tool, um ein bisschen Orientierung zu bekommen. Also du hast ja gerade schon gesagt, man sollte dann nicht das wählen, was beim Wahlomat rauskommt, sondern eher das als Gelegenheit nutzen, auch die Inhalte der Parteien zu vergleichen. Es gibt ja dann am Ende diese Übersicht und man kann ja auch sagen, Thema, also das eine Thema zum Beispiel Klimaschutz ist mir total wichtig oder die sozialen Fragen sind mir wichtig oder die Wirtschaft ist mir wichtig, dann kann man das ja auch priorisieren und ich finde, das ist ein ganz gutes Tool, um eine Orientierung, um einen Überblick zu bekommen, wer für was steht. Und jeder hat ja unterschiedliche Themen, für die er brennt und von daher finde ich das eigentlich ganz gut.
Ja, super. Das waren auch schon alle meine Fragen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Luisa. Und für alle, die uns gerade zuhören, folgt uns doch gerne auf Instagram und TikTok. Da heißen wir Salon5_, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss.
Wahlzeit.